Mama Lauda.
Schwangerschaftstest positiv, Wissen negativ.
Das ist ein Podcast von Fanny und Julia. Zusammen sind wir Fanny
und Julia. Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen.
As if. So, Laudi Naders, hier sind wir wieder. Beziehungsweise hier ist Julia Knörnstedt, Fanny ist gar nicht da. Es sagt doch endlich was.
Nee, ich wollte dich jetzt ein bisschen auflaufen lassen.
Wie einen kleinen Auflauf. Vielen Dank, Fanny, dafür wirklich.
Vielen Dank, genau. Sehr gern, sehr gern. Guten Tag. Guten Tag, ja, hallo.
Guten Tag, kurze Frage an dich vorab. Auf welchem Zeitpunkt deines Zykluses bist du gerade?
Ich bin gerade, ich menstruiere gerade tatsächlich.
Richtig rein.
Und zwar bin ich bin im zweiten Tag,
Du bist im zweiten Tag deines, okay. Oh ja, der dritte ist
blute
bei mir besonders.
Wie ein Schwein.
Wie ein Schwein, okay.
Ja genau, das ist der zweite, nee, das ist der erste richtige Tag, sagen wir mal so.
Okay, ja.
Aber ich bin gut drauf.
Der erste zählt nicht so richtig. Okay.
Gestritten habe ich mich gestern schon, also heute ist ein guter Tag.
Okay, cool. Es kommt und geht in Wellen. Aber dazu sprechen wir gleich noch mit einer Expertin. Ja. Ich bin gerade 2 Tage nach meinen Tagen. Das heißt, mein Gesicht wird langsam schlank. Ich gucke mich wieder gerne im Spiegel an. Die fruchtbaren Tage
wirklich?
Sind nah.
Hast du das?
Ja, ich bekomme ganz schönes Gesicht. Ich mache gerne Instagram-Stories. Plötzlich bin ich wieder online. Ja. Ja, ich bin in einer guten Zeit.
Du hast dann
ein schlankeres Gesicht. Ich sehe besser aus.
Du hast ein dickeres Gesicht? Wirklich?
Also
du hast
alle
wahrscheinlich, wie in der Schwangerschaft wahrscheinlich,
so ein Glow.
Einfach so...
ein Glow.
So, genau, so eine Wasserunterlagerung oder so. Keine
genau.
Ahnung. Ja. Okay, na gut. Kleine Wassereinlagerung im Gesicht.
danke für das Kompliment. Cool.
Sehr gern.
Dann, bevor wir jetzt weitersprechen, es macht gerade einfach keinen Sinn. Holen wir doch einfach unsere Expertin heute mit rein. Wir sprechen über den Zyklus. Wir haben zu Gast eine Gynäkologin. Die Gynäkologin heißt Katrin und arbeitet in einer Klinik in einer großen deutschen Stadt. Fanny, was denkst du? Ich sag Aschaffenburg.
Ich sag Hamburg.
Okay, cool. Katrin hat auch einen eigenen Podcast, der heißt Clitoria Secrets. Clitoria Secrets.
Das ist ein Mega-Name.
Wortspiel,
übrigens.
Hallo.
Ich bin sehr empfänglich für Wortspiele. Ich liebe das.
Und deswegen empfangen wir jetzt Katrin.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Hallo. Danke, dass ich bei euch sein darf. Schön, dass es geklappt hat.
Mega schön, dass es geklappt hat. Endlich
sehr
mal wieder eine Expertin im Raum, die wir Sachen fragen können. Mega geil.
Ja, endlich schlussfolgern wir mal richtig und fangen hier nicht an, irgendwelchen Stuss zu reden. Das ist mal ganz wichtig. Ja,
aber ganz gespannt auf eure Fragen.
Und ganz kurz zu dir, hast du selber auch Kinder?
Ich habe keine Kinder, nein. Ich bin gerade noch voll im Job und schiebe einen 24-Stunden-Dienst nach dem anderen. Und das ist mit Kindern schwierig.
Oh Gott.
Ja, deswegen.
Ja,
genau.
Deswegen
ist dein Job überhaupt kinderfreundlich? Generell?
Ja, also letztlich der Job als Gynäkologin hat ja 2 mögliche Berufswege eigentlich. Entweder in der Klinik oder eben in der niedergelassenen in der Praxis. Und ich würde schon behaupten, dass niedergelassen in der Praxis oder auch angestellt in der Praxis sehr gut mit Familie einhergehen kann. In der Klinik, je nach Schichtsystem, ist es schwieriger. Und wenn man dann mal so in die oberen Etagen guckt von meinen Oberärztinnen oder auch in Kliniken, die es Chefinnen gibt, die sind meist ledig und kinderlos tatsächlich.
Aha. Ja. Krass, crazy.
Ja, das ist schon hart. Das ist halt schon ein richtig harter Job auch.
Und
nimmt viel Zeit in Anspruch.
Machst du Geburten? Ist das dein hauptsächlicher Beruf?
Also es ist so, dass ich gerade in meiner Assistenzarztzeit bin. Das sind so die ersten 5 Jahre nach Abschluss des Studiums. Und da rotiert man in verschiedene Bereiche in der Klinik. Ich habe bisher hauptsächlich operiert, mache das auch sehr, sehr gerne. Und bin jetzt tatsächlich dieses Halbjahr ausschließlich im Kreissaal unterwegs.
Aha.
Und bin da für die Geburten und alles, was ums Thema Schwangerschaft und Vorsorge geht, zuständig. Genau.
Also werden wir heute nicht über den Zyklus reden, sondern safe auch über Geburten. Da kommst du nicht drum rum.
Gerne.
Okay.
Doch, das ist cool.
Und dann noch eine Frage zum Podcast. Den machst du mit einer Freundin zusammen. Was genau besprecht ihr da so?
Ja, letztlich ist der Podcast genau aus dem Grund entstanden, aus dem jetzt vielleicht auch unser Gespräch so ein bisschen entsteht. Wir haben, als ich noch studiert habe, zusammen in der WG gewohnt und Ronja hat mich so auf dem WG-Flur einfach häufig mit Fragen gelöchert rund ums Thema Gynäkologie, Sexualität, Schwangerschaft und so weiter. Und da habe ich ihr versucht, immer mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und Ronja hat dann irgendwann gesagt, also eigentlich ist es unfair, dass nur sie diese Informationen bekommt und sie würde das gerne teilen und daraus ist dann Clitoria Secrets entstanden.
Perfekt. Nice. Cool. Geil. Also Laudinators, einmal bitte reinhören bei Clitoria Cigarettes. Cigarettes, ne? Wie Zigaretten.
Cigarettes. Na klar, kann einer rauchen dazu. Schön im Kreissaal.
Perfekt. Ja, apropos rauchen. Sollte man eigentlich rauchen, wenn man schwanger werden will? Kurze Frage. Ist eine Frage.
Ob man rauchen kann, wenn man schwanger werden will? Oder?
Sollte. Ob das gut oder schlecht ist.
Man muss rauchen.
Ey, ist eine Frage.
Also ja, bitte nicht. Ich versuche, egal in welcher Lebenssituation die Schwangeren zu uns kommen, da ohne sie zu sehr zu verurteilen, an die Sache ranzugehen. Und ich glaube, es macht auch keinen Sinn, wenn jemand schon immer geraucht hat und in der Frühschwangerschaft nicht direkt davon wegkommt, da den Moralapostel zu spielen, sondern da sollte man einfach langsam entwöhnen, das aber auch konsequent und auch deutlich aufzeigen, was die Folgen sein können von Rauchen in der Schwangerschaft. Und ich glaube, sobald man da irgendwie ein Krankheitsbewusstsein schafft oder wirklich ein Verständnis bei der Patientin, ist da auch jede mit dabei, zu versuchen, das so gut wie möglich zu entwöhnen. Aber aus rein medizinischer Sicht muss ich natürlich sagen, nein, bitte nicht.
Ja. Ich meinte auch ehrlich gesagt, vor der Schwangerschaft, wenn man schwanger werden will, schwanger würde ich es natürlich auch nicht denken, dass man da raucht, aber es gibt wahrscheinlich diese Personen. So, klar. Okay, kommen wir erstmal zum Zyklus. Vielleicht direkt das große Thema PMS zum Anfang. Was sagst du, Fanny?
Also zurzeit merke ich gar keine PMS großartig, ehrlich gesagt.
Deswegen
fühle ich es gerade gar nicht mehr.
Wegen dem CBD-Öl?
Nee, das nehme ich nicht. Wenn ich es nicht merke, dann nehme ich auch kein CBD. Nee, das eigentlich, ich weiß auch nicht. Irgendwie,
oh, wie schön für dich.
Die Kupferspirale und ich versuche gerade meinem Zyklus so ein bisschen zu notieren, wann ich welche Launen habe und wann ich wie drauf bin und was für einen Ausfluss und weiß ich was. Und ehrlich gesagt merke ich gerade nur eine sehr starke Auswirkung seit der Geburt, wenn ich meine Tage habe. Aber sonst
weiß ich nicht. Gut, dann erzähle ich kurz der lieben Katrin von meinem PMS. Also mein PMS ist krass extrem. Ich benutze eine Zyklus-App. Ich sage jetzt aber mal den Namen, das ist jetzt keine Werbung, aber ich benutze Clue. Die benutzt wahrscheinlich Clue. Benutzen wahrscheinlich viele Frauen. Und da ist ja schon die kleine Gewitterwolke in der PMS-Phase. Und bei mir trifft das wirklich 1:1 zu. Ich bin super, also bei PMS bin ich eher so, ich versuche einen Grund zu finden, jemanden zu hassen. Ich bin wirklich extrem scheiße. Eigentlich müsste man mein Handy mir 3-4 Tage wegnehmen. Ich bin wirklich eine schlimme Person. Ich glaube, auch viele Laudinators haben gefragt, was gibt es denn für coole Tipps, geile Tipps gegen PMS? Das haben ganz viele gefragt.
Ja, aber das Gleiche, was du beschreibst, so bin ich bei meinen Tagen.
Ah, da bin ich aber eher aggressiv. Da bin ich ganz anders.
Naja, aber das ist auch, also das meine ich ja auch. Aber was meinst du bei PMS? Dann eher, bist du doch auch aggressiv.
Na, da bin ich, ja, also nee, das suche ich eher.
Bist du eigentlich immer aggressiv?
Das suche ich. Du stimmt doch gar nicht. Ich bin super ausgeglichen heute.
Spaß.
Kurze, komische Pause.
Unangenehme Pause.
Katrin, du darfst,
das gibt noch, Katrin, das hat du noch darfst, ein Nachspiel.
Katrin, du darfst ruhig sagen, dass Fanny blöd ist. Kannst du ruhig auch mal sagen.
Was hast du denn außer deinen Stimmungsschwankungen noch für Symptome vor der Periode?
Ganz ehrlich, zurzeit nichts Körperliches oder so. Mhm. Eher so seelisch, eher wie so eine kleine Depressionswolke, die sich dann in eine zickige Art in die Periode reingleitet. Ja. Aber wenn die Periode da ist, bin ich schon meistens wieder so, huh, es ist vorbei, es ist schon besser.
Ja.
Ach, das ist ein Übergang auch, weil für mich ist die PMS-Zeit immer eine Woche vorher in einem extra abgeriegelten kleinen Räumchen, dachte ich immer. Und dann kommt quasi eine Ruhephase und dann kommt die Periode, so dachte ich.
Also eigentlich sagt man, dass dieses prämenstruelle Syndrom, das ja mit PMS abgekürzt wird, so die Zeit bezeichnet bis zum ersten Tag der Periode. Also so ist es tatsächlich auch definiert, die Tage davor. Und was du beschrieben hast, ist ja ganz typisch, ne? Dieses Stimmungsschwankungen, man wird depressiv, dünnhäutiger, ist schneller aufgebracht. Und zu diesen seelischen Symptomen, die ganz, ganz häufig vorkommen und weswegen weswegen es wahrscheinlich auch so viele Hörerinnen beschäftigt, kommen eben auch oft noch körperliche dazu. Also was ganz typisch ist, ist Veränderungen im Appetitverhalten, dass man entweder plötzlich ganz viel Hunger hat oder gar nicht mehr so viel. Durchfall ist ganz häufig vor der Periode. Also kennen
auch
viele.
Währenddessen. Oh Gott,
ich auch. Alles oder auch währenddessen. Ja, ich habe es auch eher währenddessen tatsächlich.
Ich auch.
Und die Wassereinlagerung, ne, dass man sich eher so aufgeschwemmt, aufgedunsen fühlt. Und das ist so ein ganzer Symptomkomplex eigentlich, der da die Frauen die Tage vor der Periode beschäftigt und den man auch kommunizieren sollte, glaube ich. Also das ist ganz wichtig, darüber zu sprechen, dass da irgendwie so ein Bewusstsein dafür entsteht.
Mhm. Also meinst du, darüber sprechen, also mit Partner, Partnerinnen oder Freundinnen, dass man sagt, ey, ich habe gerade PMS, don't talk to me? Oder,
gar nicht
oder mit
Sinne
dem
von
Chef oder der Chefin?
Mhm. Ja, also tatsächlich auch mit den Personen, bei denen es vielleicht am Anfang eher befremdlich erscheint. Ich glaube, mit Freund oder Freundin fällt es immer leicht, über solche Themen zu sprechen. Aber auch im Berufsalltag, finde ich, darf das durchaus Thema sein. Weil das sind einfach wirklich ernstzunehmende Beschwerden, die auch wirklich körperliche Beschwerden sind. Und da ist man eingeschränkt in der Zeit.
50% der
Menschheit
leidet auch daran.
Ja, absolut.
Das ist halt schon krass, ne? Mhm. Also da kann man ja wohl mal drüber reden. Ja. Auch ganz normal öffentlich finde ich nämlich auch total wichtig.
Mhm, voll.
So.
Und es ist auch einfach oft, dass man müde ist, abgeschlagen, nicht so leistungsfähig wie sonst. Und das schlägt sich ja auf den ganzen Alltag eigentlich nieder. Ne?
Aber wie ist denn als Gynäkologin, wenn man da PMS hat? Also kannst du jetzt auch zu deiner Chefin oder deinem Chef gehen und sagen, ey, sorry Leute, ich habe PMS, ich kann die Geburt gerade nicht durchführen, ich würde mega akku dieses Baby rausholen.
Das wäre schön. Wäre schwierig tatsächlich. Ich glaube, das geht eher in einem Umfeld, in dem man sich Arbeit teilt vielleicht mit Kollegen, die einem irgendwie auch ein bisschen nahe sind und wo man sagen kann, so diese Woche packe ich vielleicht nicht ganz so viel, wie ich mir vorgenommen habe, einfach weil es mir nicht so gut geht aufgrund von den Tagen vor der Periode. Vielleicht kannst du das übernehmen und dafür, keine Ahnung, nehme ich dir nächste Woche was anderes ab oder so.
Ja.
Im Klinikalltag lässt sich das nur schwierig umsetzen.
Sonst wird das Baby angezickt.
Ja. Du kleines Ding.
Nachts um 4 kann das schon mal vorkommen. Nein, natürlich nicht.
Doch. Und hast du irgendwie andere Tipps? Kleine Mittelchen?
Was man machen kann gegen, das kommt natürlich drauf an, unter welchen Symptomen man besonders leidet, ne? Grundsätzlich würde ich immer sagen, irgendwie Stressreduktion. Also sich ein Umfeld schaffen, in dem man sich wohlfühlt, so wenig Stress wie möglich hat. Was ganz wichtig ist und was auch in Studien gezeigt wurde, was total hilfreich ist, ist körperliche Betätigung. Ja, also dass man irgendwas findet, was einem...
Sport.
Ja, tatsächlich. Also es ist ja einem eher so nach Rückzug und Ruhe und Wärmflasche, aber das ist tatsächlich eher kontraproduktiv. Das verstärkt die Symptome teilweise sogar noch. Also das wäre ein Tipp. Und es ist auch in mehreren Studien gezeigt worden, dass es bestimmte Triggersubstanzen gibt fürs prämenstruelle Syndrom. Und das ist beispielsweise Nikotin, das ist aber auch Koffein, Alkohol, also viele Dinge, die Spaß machen, ja.
Schokolade.
Da hole ich den Wein raus.
Mit 16 hatte ich das erste Mal so richtig, richtig schlimme Probleme und da habe ich mich dazu ganz viel belesen und da ist genau so eine lange Liste von Schokolade, Alkohol, Nikotin. Ja. Zu der Zeit habe ich jetzt noch nicht wirklich geraucht, aber so ein bisschen und das ist so, alles, was man irgendwie machen wollte, sich einfach nur Naschen reinfuttern, ist halt komplett gegen, also das verstärkt wahrscheinlich noch die Schmerzen.
Jede kleine Droge ist auf jeden Fall ein Fail.
Ist ein Fail.
Aber es gibt
CBD.
Und da können wir auch eine empfehlen. Das ist jetzt eine kleine unbezahlte Werbung, aber das CBD-Öl von im Gegenteil, das heißt Deine Tage, ist extra für die Periode gemacht worden mit 12% Anteil. Das haben wir gerade nämlich ausprobiert. Kathrin.
Gegen Periodenschmerzen.
Und ich hatte keine Periodenschmerzen und mein PMS war viel geiler. Also wirklich. Also es hat wirklich geholfen. Ich war einfach eine entspanntere Person. Das ist mega krass.
Ja, richtig, richtig, richtig gut, ey.
Also ich habe es jetzt echt schon von vielen Seiten gehört und habe mich dann natürlich auch mal dazu belesen in den wissenschaftlichen Arbeiten, weil es mich einfach interessiert hat, ob es was dazu gibt. Und es gibt schlecht aufgestellte Studien, leider nur ein paar mit wenig Fallbeispielen. Und es ist wissenschaftlich nicht hundertprozentig belegt, aber ich denke, das ist so bei diesem prämenstruellen Syndrom, da geht es einfach darum, da darf sein, was gut tut und alles, was heilt, hat irgendwie recht. Und wenn es dann das ist, dann ist es wunderbar. Und ich glaube, jede Frau, die da was für sich findet, wo sie sagt, so, das lindert meine Beschwerden zu dem Zeitpunkt, umso besser.
Ja. Und da kann ich euch noch ein Lifehack geben. Und den habe ich noch nie erzählt. Noch nie öffentlich. noch nie öffentlich erzählt, in keinem Medium. Und zwar gibt es da so Tabletten, es sind eher so Kapseln, und zwar ist da Ashwagandha drin. Kennt ihr das? Ashwagandha? Das ist, glaube ich, eine Pflanze und die chillt auch. Die chillt auch und die hat mir...
So wie Baldrian und so beruhigende, ja, Pflanzen.
Die hat mir die Paartherapeutin Miriam empfohlen, mit der wir gesprochen haben. Und die probiere ich auch gerade aus und die lassen mich auch ganz schön abchillen. Wie uncool das klang.
Aber
die lassen mich abchillen.
Ganz schön, darauf gehe ich gar nicht
mehr ein. Ich bin richtig chillig drauf.
Aber dann nimmst du eine Tablette, die kriegst du in der Apotheke einfach so?
Ich habe die im Internet jetzt bestellt. Ich würde da auf jeden Fall auch mal einen Link da lassen.
Klingt illegal.
Nein, gibt's auch in der Apotheke. Gibt's in der Apotheke.
Beim Dealer.
Solange es irgendwas in der Apotheke gibt, ist nichts illegal.
Im Internet gibt's einiges. Und da schluckst du dann einmal am Tag eine kleine Pille.
Ich glaube, man nimmt drei. Also ich glaube, Mann nimmt drei.
Frau nimmt drei.
So. Ja, okay. Genau.
Also was ich gerne noch empfehle, so an pflanzlichen Zusatzstoffen, die man nehmen kann vor der Periode, um das Ganze ein bisschen erträglicher zu machen, ist der Mönchspfeffer. Vielleicht habt ihr schon mal was davon gehört. Ist auch ein pflanzliches Präparat, gibt es übrigens auch in der Apotheke. Und das hilft ganz, ganz vielen Frauen. Das Blöde ist, dieser Mönchspfeffer hat ein ganz schlechtes Image. Dem wird nämlich nachgesagt, dass er die Libido brutal abschwächt. Deswegen nehmen es viele nicht so gerne ein. Es mag bei mancher Frau so sein.
Aber währenddessen oder auf Dauer?
Nee, während der Einnahme.
Nee, das ist ja egal, da hat man, glaube ich, andere Probleme, oder?
Also ja.
Ist jetzt nicht so schlimm, finde ich.
Ist auch einfach eine Nebenwirkung, die nur selten vorkommt. Von daher kann ich das nur absolut empfehlen.
Okay, wie hieß das?
Mönchspfeffer nennt sich das.
Ah. Mönchspfeffer.
Liebe ich. Das schreibe ich mir wirklich mal auf, ey. Ich probiere jetzt einfach mal alles, was es
geholfen hat. Da will ich dann aber auch hören, ob es geholfen hat.
Ja, voll, wir berichten.
Sehr gut.
Also, ich werde auch mal, Julia, deins werde ich auch mal ausprobieren.
Ashwagandha, das kannst du dir bestimmt nicht aufschreiben.
Ich mache jetzt einfach... Ashwagandha.
Gibt sogar im Tee.
Ich
trinke sogar gerade Tee mit CBD und Ashwagandha. Also es gibt auch CBD-Tee und Ashwagandha-Tee. Gibt's auch. Auch geil. Trinke ich auch gerade.
Ashwagandha.
Neben dem Wein.
Okay.
Gewagte Kombi.
Nicht so viele Sachen mischen. Vielleicht ist das dann irgendwie auch wieder gefährlich irgendwann.
Ey,
ich weiß nicht.
Kann man entspannter aussehen als diese Person hier gerade?
Gleich so kipp.
Siehst du?
Ja, so. Crazy Eyes auf jeden Fall. So, was?
Was?
Mir geht's total entspannt.
Okay, cool.
Okay.
Dann, okay, kommen wir langsam vom...
Das ist gut. Also noch Tipps? Hast du noch weitere Tipps?
Ja. Mehr.
Ja, also...
Außer Wärmekissen?
Kein Wärmekissen.
Ja, Sport. Eben nicht.
Aktivität.
Also schwimmen gehen oder so. Joggen.
Wärmekissen, wenn es gut tut, natürlich auch gerne. Und ansonsten... Tatsächlich kann man auch einfach auf die altbewährten Schmerzmittel zurückgreifen, wenn es darum geht, dass es körperliche Symptome sind. Ne? Also viele plagen sich ja einfach mit Schmerzen, vor allem auch mit Rückenschmerzen ganz gerne mal vor der Periode. Und da braucht man sich nicht scheuen, auch mal eine Ibuprofen einzuwerfen. Das darf sein in der Zeit, weil es einfach auch starke körperliche Einschränkungen sind. Und also die üblichen Schmerzmittel, die man weiß, dass man sie gut verträgt und die vielleicht auch bei Kopfschmerzen ab und an helfen, darf man da auch gerne in der Zeit versuchen.
Also manchmal habe ich so kranke Unterleibschmerzen und Rückenschmerzen, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mhm. Dass ich Hannes sagen muss, er muss mir schnell eine Schmerztablette bringen mit Wasser und dann krümme ich mich da irgendwie eine halbe Stunde und warte jede 10 Sekunden, bis sie endlich wirkt.
Ja.
Also so einmal während des Zykluses habe ich diesen einen Tag. Aber auch, genau, dazu gleich mal meine erste Frage ganz kurz. Da hatten wir mal, das habe ich mal erzählt in einer anderen Folge, dass die Eier immer abwechselnd aus den Eileitern kommen, je Monat. Das hat mir nämlich mal meine Frauenärztin erklärt, weil ich meinte, meine Tage sind einen Monat immer ein bisschen schwächer und den anderen nächsten Monat immer wieder ein bisschen stärker und das war immer abwechselnd. Da meinte sie, ja, also mit einigen Ausnahmen ist es auch so, dass die Eier immer aus dem rechten und linken Eierstock irgendwie schlüpfen und dass es deswegen auch sein kann, dass es einfach mal so ausfällt. Ist das so?
Ich möchte jetzt natürlich deiner Frauenärztin ungern widersprechen, aber es ist eine gewagte These, sagen wir es mal so. Entschuldigung. Es ist so, dass die Eier ja gar nicht aus dem Eileiter springen, sondern die springen in den Eileiter hinein. Die springen also aus dem Ei, in dem sie ja geformt werden und entstehen während des Zyklus, springen die in den Eileiter und wandern dann langsam in die Gebärmutter. Letztlich ist der Zyklus ja eigentlich dafür gut, dass wir die ganze Zeit unsere Gebärmutter dafür vorbereiten, dass sich da eine befruchtete Eizelle einnisten kann. Und Wenn die jetzt aus dem rechten Eileiter in die Gebärmutter springt und alles schön vorbereitet ist und die nistet sich eben nicht ein, dann kommt es zur Abbruchblutung. Genauso wie es zur Abbruchblutung kommt, wenn das Ei aus dem anderen Eileiter, also in den anderen Eileiter gesprungen ist tatsächlich. Ich wüsste nicht, dass es da tatsächlich Unterschiede gibt in der Ausprägung der Periode.
Aber krass. Aber wie kann es denn sein? Es war wirklich abwechselnd, ganz schwache Tage, nächsten Monat ganz stark, dann wieder ganz schwach, dann wieder ganz stark. Also genau als wir, also das hat voll Sinn gemacht auch, dass es, für mich war es irgendwie so, okay, klar, dann muss es ja auch daran liegen irgendwie. Mhm. Aber das war alles vor der Geburt, das ist jetzt durchgehend stark, cool. Aber das ist schon, okay, dann hat es damit wahrscheinlich nicht so, oder...
Also ich würde sagen, eher nicht. Es gibt aber eben so viele andere Gründe, warum der Zyklus unregelmäßig sein kann. Und da zählen Stress oder auch strukturelle Veränderungen in der Gebärmutter dazu. Und wenn es das eine Ei aus der einen Seite vielleicht ein bisschen schwerer hat, in die Gebärmutter zu gelangen als von der anderen Seite, kann das vielleicht schon sein. Aber es ist jetzt nicht ein häufiger Grund dafür, dass die Periode in dem einen Zyklus so ist und in dem anderen vielleicht so.
Ja, okay. Interessant. Julia, wolltest du was sagen oder kann ich noch
Ich wollte noch eine Frage zum PMS stellen, falls du noch nicht mehr beim PMS bist.
Ja, okay.
Und zwar empfiehlst du gegen diese Stimmungsschwankungen, die man beim PMS, aber auch bei der Periode hat, würdest du da die Pille empfehlen oder gibt es auch eine hormonfreie Variante gegen diese Stimmungsschwankungen? Weil das ist bei mir gerade das Schlimmste, obwohl auch mal Schmerzen schlimm waren, dazu erzähle ich später nochmal was. Aber jetzt würde ich wegen der Stimmung nur fragen.
Also wenn wir jetzt über die Therapie mit Verhütungsmitteln sprechen, gibt es da tatsächlich keins, das die Stimmungsschwankungen vor der Periode abmildert oder verbessert. Da greift man tatsächlich dann ganz gerne zur altbewährten Pille. Warum? Weil die den Zyklus ja auch hormonell mitreguliert und für diese Stimmungsschwankungen einfach oft ein Ungleichgewicht der Hormone verantwortlich ist. Das Östrogen spielt da eine ganz große Rolle und man das damit eben so regulieren kann, dass das nicht mehr ganz so großen Einfluss nimmt. Also es ist so, dass in der ersten Zyklushälfte ist ja das Östrogen das vorwiegende Hormon, in der zweiten Zyklushälfte das sogenannte Progesteron. Und bei dem Progesteron ist jetzt das Spannende, das nimmt Einfluss auf andere Hormone in unserem Gehirn, nämlich auf das sogenannte Glückshormon, das Serotonin. Mhm. Und das Progesteron, wenn wir sagen, ist in der zweiten Hälfte, dann ist das ja auch genau vor der Periode. Und wenn davon viel da ist, dann schwächt es das Serotonin nachgewiesenermaßen ab. Und man kann das auch tatsächlich nachweisen, dass dieses Glückshormon ganz, ganz tief ist, kurz vor der Periode. Und das ist natürlich super spannend, weil das ähnlich ist wie bei Patienten, die wirklich eine manifeste Depression haben und damit auch medikamentös behandelt werden. Und deswegen gibt es tatsächlich auch schwere Fälle von PMS, die mit Antidepressiva behandelt werden müssen.
Krass. Ui, krass.
Ganz ehrlich? Ne, das ist ganz, ganz selten, ganz ehrlich, aber...
So fühlt es sich bei mir, also muss ich ehrlich sagen, oft an. Ich liege da, ich liege auf der Couch, ich starre ins Nichts und ich denke, ich habe keine Freunde oder Freundinnen. Mein Partner und mein Sohn sind ganz raus. Also wirklich, ich glaube, bei mir würde nur noch Antidepressiva helfen. So schlimm ist mein PMS. 3-4 Tage.
Krass. Und einen Tag lang?
3-4 Tage auf jeden Fall. Drei feste Tage. Und irgendwann beginnen meine Tage, dann ist wirklich, wie ich vorhin gesagt habe, plötzlich, puff, dieses Schlimme vorbei, das ganz Schlimme. Ah, okay. Es ist dann schon noch so, aber jetzt, genau. Deswegen, ich wollte es einfach
Ja, aber ich meine, ist doch, und ich finde, das Allerwichtigste zu wissen ist doch, dass es einfach ganz, ganz viele Frauen gibt, denen es so geht. Und es wird einfach oft nicht drüber gesprochen, weil einem vermittelt wird, das ist wieder die so die hormongesteuerte Tussi vor der Periode und so, die soll sich doch mal nicht so anstellen.
Unerträglich.
Ganz vielen,
das ist echt mies, wirklich.
Ja, es ist mit ganz vielen Stereotypen behaftet und vor allem auch negativ behaftet. Und deswegen denkt man immer, man muss sich jetzt zusammenreißen. Und,
voll.
Das schafft aber kein Bewusstsein.
Wir müssen hier gar nichts. Ja, so gar nichts müssen wir nämlich. So, ich habe nämlich meine Tage. Aber das ist sehr interessant, weil ich habe zum Beispiel wirklich gestern war ich, glaube ich, sehr, hatte ich eine kurze Reißschnur.
Sie guckt unauffällig zu ihrem Freund.
Starre rüber,
der auch da sitzt. Aber er reagiert. Er sitzt mit in der Runde. Er sitzt hier am Tisch mit uns.
Er sitzt hier mit drin. Ja, aber das war ungefähr, also heute habe ich meine Tage bekommen, also so richtig bekommen. Das ist schon klar. Also klar.
Ja.
Man weiß es dann doch irgendwie im Nachhinein und ich wusste nicht, dass sie kommen. Ich dachte so, Mann, ey, bitteschön.
Das ist immer wieder eine Überraschung.
Ja, es ist wirklich, nein, tatsächlich ist es gerade noch eine Überraschung, weil mein Zyklus bildet sich ja jetzt, nachdem ich meine Tage neu bekommen habe, nach der Geburt erst wieder neu. Und deswegen ist es gerade noch so ein bisschen eine kleine Überraschung und man merkt es aber wirklich dann doch an der Stimmung.
Ja.
So, man kann sich so auf den Körper schon verlassen, dass da irgendwie, weiß
man, ist das spannend, oder? Wenn man so seine Anzeichen dann langsam kennt und irgendwie auch weiß, was kommt. Und ja, finde ich gut.
Ich finde es echt faszinierend. Mich interessiert es gerade richtig doll, wie dieser ganze Ablauf ist. Auch ob man wirklich diesen Glow hat, wenn man gerade fruchtbar ist und so, dass die Haut einfach schöner ist. Das ist wirklich, also das ist echt so krass, wo man im Nachhinein denkt, oh, heute brauche ich ja irgendwie gar kein Make-up. Und im Nachhinein denkst du so, gucke ich mal in die Clue-App. Oh, krass, fruchtbare Tage, wow. Mhm. Also Zauberei, wirklich.
Also
an anderen Tagen wieder Grotte.
Während Fanny das erzählt hat, habe ich die ganze Zeit auf mein Gesicht gezeigt. Ich bin gerade wirklich, ich habe diesen Glow, ich bin kurz vor meiner fruchtbaren Zeit. Nur das hier oben, was ihr hier seht, ist kein Pickel. Das ist eine Schramme, da hat mein Sohn mir eine Memory-Karte an die Stirn gehauen. Und das war kurz vorm Auge. Ich dachte, ich werde blind. So, wichtige Information, wichtige Randinformation. Das ist quasi so wie so ein Sternchen oben an dem Wort. Und unten ist nochmal ein Sternchen und es steht, das ist kein Pickel.
Ja.
Dies war kein Pickel. Ja, genau. Okay, wollen wir zur Periode rüber switchen? Switch.
Boah, das ist so ein...
Seid ihr denn für ein eingespieltes Team hier?
Ja, sind wir. Und da habe ich meine allererste Frage.
Ja, gern.
Okay. Liebe Katrin, was nimmst du, wenn du deine Tage hast? Nimmst du Tampons, Binden, Cups oder Periodenunterwäsche?
Periodenunterwäsche. Jetzt schon seit einigen Monaten.
Wirklich?
Mhm. Ja.
Ah.
Und ich bin super happy damit.
Wir auch.
Und ich empfehle es auch allen meinen Patientinnen, ob sie es hören wollen oder nicht. Ist mir eigentlich gerade egal. Aber viele kennen es nicht und sind so dankbar über die Information, dass es zu diesen Standard-Tampon-Binden irgendwie auch noch andere Alternativen gibt, die sie noch nicht für sich entdeckt haben. Und es ist nicht nur toll für die Periode. Es ist auch toll, wenn der Wochenfluss ein bisschen weniger ist. Also vielfach anwendbar.
Überhaupt generell bei allen Ausflussvarianten. Ja. Auch generell, wenn man so stärkere Tage hat mit einem normalen Ausfluss einfach nur, dass man dann, wenn man weiß, das ist, wann hat man das? Weil das hatte ich letztens recht stark und da weiß ich nicht, wann das einzuordnen ist. Ist es auch fruchtbare Tage?
Den stärkeren Ausfluss? Der stärkere Ausfluss kommt dadurch zustande, dass der Beckenboden und so die Vulva, Scheide vor allem stärker durchblutet wird. Und das passiert eben vor allem vor dem Eisprung eigentlich.
Vor dem Eisprung.
Also kurz vor der Fruchtbarkeit.
Weil da ist der Schleim im Gebärmutterhals ist flüssiger. Warum? Der will ja quasi, dass die Spermien schön in die Gebärmutter aufsteigen können, wenn der Eisprung ist. Und deswegen machen die da Raum. Und das, was wir als Ausfluss wahrnehmen, ist ja nichts anderes als der Schleim in unserem Gebärmutterhals. Und der wird da eben dünnflüssiger. Ja. Und deswegen nehmen wir ihn auch viel eher im Höschen wahr.
Im Höschen wahr, okay. Ich glaube, also ich muss es gestehen, ich glaube, es ist bei mir gerade so. So, jetzt ist es raus.
Ich muss gestehen, als wäre es was Schlimmes.
Voll.
Oh, oh, Julia, oh, oh.
Ja, ey, diese No-Go-Themen. Wir hören jetzt nämlich auf, das sind alles keine No-Go-Themen mehr ab heute, weil wir das jetzt ändern. Gemeinsam mit Katrin.
Nein, ist generell keine
mit Dr. Katrin.
Mit Frau Doktor. Lässt du dich mit Frau Doktor ansprechen?
Ich habe tatsächlich erst jetzt in ein paar Wochen meine Verteidigung von meinem Doktortitel, sodass ich mich noch gar nicht Frau Doktor nennen lassen darf. Aber so die alten Omis in der Klinik, die kennen da nicht selber Frau Doktor. Den kann man erzählen, was man möchte. Und ich korrigiere sie dann nicht, sagen wir es mal so.
Ja. Würde ich auch nicht machen, Katrin. Sie haben natürlich, und ich habe eine Frage, weil ich bestelle manchmal beim Manufaktum. Wir wissen alle, da gibt es nur teure Sachen. Und ich bestelle nicht manchmal bei Manufaktum, das ist gelogen. Ich bestelle maximal einmal in 3 Jahren dort. So, und wenn ich da bestelle, nenne ich mich Frau Dr. Julia Knörnschild. Dr. Professor Julia Knörnschild. Ist das eine Straftat?
Ich glaube nicht. Die Frage ist, was versprichst du dir davon? Ne? Ich muss ja gestehen, wenn ich so Hotelzimmer buche, dann ich wünsche mir ja schon immer, das ist so mein größter Traum, dass ich irgendwo mal was buche und abgegradet werde. Ne? Das ist mir noch nie passiert. Ja. Ich fand es aber total toll. Ja, und ich frage mich immer, wenn ich dann den Doktortitel endlich habe, ob das dann vielleicht irgendwann mal passiert, ob das die Leute dazu verleitet zu denken, ich wäre besonders wichtig und die könnten mir vielleicht doch den Superior-Raum geben. Man weiß
also
es nicht.
Also Dr. Katrin, ich sage ja. Ich sage ja. Und ich sage auch, Manufaktum denkt, ich bin was Besonderes und die schicken mir irgendwann mal ein gratis Pröbchen. Ich bin mir ganz sicher.
Pröbchen?
Ja.
Pröbchen? Von was?
Pröbchen. Von einem tollen Sportgerät, also, von einem Rudergerät oder so.
Ich finde, also ich sehe vor meinem geistigen Auge, Frau Dr. Katrin sehe ich auch mit einer Serie im Fernsehen oder so. Ich sehe da ganz viel. Also das ist auf jeden Fall für mich wie so...
Frau Dr. Katrin, Ärztin aus
Leidenschaft. Aber erst, wenn der Doktortitel dann da ist. Ne?
Ja.
Ärztin vorher mit Leidenschaft.
Gar nicht, Katrin. Vorher geht da gar nichts.
Aber dann brauche ich so eine kecke Kurzhaarfrisur.
Junge Ärztin
so.
Mit Leidenschaft.
Ja. So ein Bob. Ja.
Vielleicht ein Igel.
So eine Kessel.
Mit Brille.
Igel. Ja. Da kann man sich dann aber auch identifizieren. Da kann man sich mit dir identifizieren.
Nein, so eine Hotte. Also so, hot. So wie du bist. Hallo.
So wie du bist.
Sag ich doch.
So wie du bist. Schon wieder. Lass die anderen wieder, sich Larry. Verändern und bleib so wie du bist. Katrin.
Das wird dann der Jingle für die Serie.
Weißt du was?
Ja, finde ich toll.
Katrin,
das doch
überlass es uns. Wir machen den Jingle. Wir schreiben die Serie für dich. Du musst einfach nur da sein.
Ich bin am Start.
Geil.
Perfekt.
Super. Okay, cool. Dann
so, und jetzt möchte ich,
back to
jetzt
the bloody
ich was, jetzt
period.
Möchte ich was fragen.
Ja,
okay, darf ich? Ich habe diverse Fragen. Also zum einen haben wir ja mal eine Folge aufgenommen mit Karin Dannhauer. Ich weiß nicht, ob du die gehört hast.
Sag einfach ja, Katrin. Sag einfach ja, schnell.
Sag einfach ja.
Da ging es ums Abstillen.
Da bei dem Kopf.
Abstillen.
Aha. Nee, da ging es unter anderem darum, sie hat uns so einen kleinen Tipp gegeben als Superhebamme. Sie meinte, es ist natürlich kein besonders wissenschaftlich nachgewiesener Tipp, aber es ist die Theorie, dass wenn man ein Mädchen haben möchte, dass die weiblichen Samen des Mannes im Körper der Frau länger überleben als die männlichen potenziell. Nicht alle, aber potenziell haben die ein längeres Durchhaltevermögen und die männlichen sind schneller, aber sterben dafür auch schneller ab. Heißt, wenn man genau zur fruchtbaren Zeit Sex hat, könnten die männlichen schnell ein Ei befruchten, dann bekommst du einen Jungen. Wenn du aber vor deinen fruchtbaren Tagen Sex hast und die weiblichen es schaffen, bis zum Eisprung durchzuhalten, die Männer sind schon lange tot, die sind schon ciao, die Weibchen, die chillen da auf ihr kleines CBD-Öl-Leben so langsam nach vorne zum Ei und dann schaffen sie es zu befruchten, dann hat man eine gute Chance, ein Mädchen zu bekommen. Ist dem so?
Es ist so witzig, dass du das fragst. Es ist so, dass wir diese Anekdote, war auch schon Thema bei uns im Podcast, und zwar muss ich da ein bisschen ausholen. Ich habe so ein... ein bisschen Patriarch als Vater, der auch gerne mal denkt, er hätte besseres medizinisches Grundlagenwissen als ich und könnte allen am Essenstisch was über den Herzinfarkt erzählen, weil ich bin ja sowieso nur seine Kleine und so. Ne?
Ja.
Und es ist dann manchmal ganz amüsant, wenn er dann irgendwelche medizinischen Fun Facts raushaut, die eigentlich überhaupt nicht der Wahrheit entsprechen.
Ich liebe es. Und plötzlich kannst du zurückschlagen.
Er kam mit genau dieser Story um die Ecke. Ne? Und ich so, Papa, no way, kann nicht sein. Und dann habe ich es natürlich danach recherchiert und es gibt tatsächlich eine Arbeit, die genau das sagt.
Nee.
Wirklich?
Ja, kein
Geil.
Witz. Und dann musste ich mich natürlich bei ihm entschuldigen.
Nein.
Ah, fuck.
Ja. Da hatte der Papa wieder recht und du warst die Kleine.
Ja.
Fuck, Mann.
Aber das ist aber eine süße Theorie. Ich finde das richtig schön, dass es so irgendwie...
Das gibt uns so eine kleine Hoffnung.
Das ist natürlich in der... Ja, tatsächlich.
Ja.
Gibt es die. Also nicht zur fruchtbaren Zeit, dann sagst du, wir sind vorher. Und dann aber auch die Füße stillhalten.
Aber hallo.
Andererseits, so in der Geburtshilfe ist schon das, was ich daran so sehr mag, dass es nicht geplant ist. Das kann ich natürlich sagen, weil ich nicht die Gebärende bin. Ne? Aber man kann einfach nichts planen. Man kann nicht planen, wann es kommt. Man kann das Geschlecht nicht planen. Und ich mag diesen Moment in unserem Leben, weil alle anderen sind eben schon so durchtaktet und so planbar. Das ist
Natürlich.
Ja.
Ich habe trotzdem vor den fruchtbaren Zeit.
Viel Spaß.
Nein, klar, der Zufall und so, natürlich.
Jetzt kurz zur Periode. Also wir sind ja
aber
schon
geil.
Bei der Periode. Wir sind ja quasi schon bei der Periode. Bevor wir die Fragen stellen, möchtest du vielleicht für vor allem, es gibt ja auch ganz viele Laudinators, die zuhören, die gar keine Babys haben, generell was zur Periode sagen, weil wir wissen ja irgendwie alle gar nichts über unseren Körper. Was ist eigentlich dieser Zyklus? Was gehört dazu? Warum haben wir unsere Tage? Was passiert da? Vielleicht kannst du so ein paar Facts sagen, die vielleicht wirklich stimmen und wir hören dir einfach nur zu.
Ja gern. Also
eine Geschichte.
Eine Geschichte.
Wow.
wir machen uns einfach mal irgendwie einmal auf den Weg durch den Zyklus, der ja so in der Regel 28 Tage lang geht. Plus, minus, da gibt es die verschiedensten Varianten, die auch ganz normal sein können. Aber was bedeutet das überhaupt, Zyklus? Und das ist halt eben ein ganz komplexes Zusammenspiel von den weiblichen Geschlechtshormonen in unserem Körper. Und das ist vor allem das Östrogen und das Progesteron, die wir vorhin schon kurz angesprochen haben. Und die beiden Hormone, die werden gebildet von unserem Eierstock und zwar zu verschiedenen Phasen in unserem Zyklus. Und wann beginnt der Zyklus? Der Zyklus beginnt in der Regel mit dem ersten Tag der Blutung. Das ist Tag 1 des Zyklus. Dann kommt die Blutung, die ist, wie ihr alle wisst, total unterschiedlich, geht so zwischen 2 bis 7, 8 Tage, kann unterschiedlich stark sein. Und was bei der Blutung passiert, da müssen wir auf die Ebene von der Gebärmutterschleimhaut gucken. Weil das ist das, was letztlich abgestoßen wird. Das, was wir als Blutung wahrnehmen, ist die Gebärmutterschleimhaut, die sich eigentlich vorbereitet hat auf eine befruchtete Eizelle. Und die wird abgestoßen, nehmen wir als Blutung wahr. Und der nächste wichtige Punkt dann in unserem Zyklus, der auch eigentlich fix ist, ist der 14. Tag vom Zyklus. Und zwar ist da in aller Regel der Eisprung um diesen 14. Tag. Was passiert auf Ebene des Eierstocks ist, dass quasi, wir haben ja im Eierstock mehrere sogenannte Follikel, ne, so die Vorstufen von der reifen Eizelle. Und da bildet sich eine prominente Eizelle pro Zyklus heran. Unter dem Hormoneinfluss von dem Östrogen und die fitteste, beste Eizelle sozusagen, die springt dann am Tag des Eisprungs und es ist tatsächlich eine Art Springen aus dem Ei in den Eileiter.
Sie hüpft.
Die hüpft, ja.
Das ist ein Häschen.
So ein kleiner Graben, den sie da überspringen muss in den Eileiter hinein.
Oh nein, wie süß.
Und was dann weiter passiert ist, dass die Eizelle wandert in den nächsten 6 Tagen dann in die Gebärmutter hinein und durch den Eileiter durch in die Gebärmutter hinein und in aller Regel ist die eben nicht befruchtet und nistet sich nicht in die vorbereitete Gebärmutterschleimhaut ein, die sich nach der Periode langsam wieder aufbaut, ne, und dann ein Bett eigentlich bildet für die gegebenenfalls befruchtete Eizelle.
Ein Blutbett.
Ja, genau, so ein.
Aber ist das wirklich, wenn, stellt man, weil das ist ja wahrscheinlich, also die Gebärmutter ist ja dann so, also das ist ja dann dieser kleine, wie sagt man denn, wie so ein Polster, was sich da aufbaut und das ist Blut oder wie? Oder warum kommt dann so viel Blut danach raus?
Es ist eigentlich kein Blut, was sich da aufbaut, sondern das ist eigentlich Schleimhaut, ne? So wie wir sie vielleicht aus dem Mund kennen, wenn wir da mit der Zunge so tasten, nur viel weicher und höher aufgebaut. Und warum es blutet ist...
Ein Hochflor.
Ja, genau. So ein bisschen kuscheliger Hochflorteppich. Und warum sich das dann als Blutung einstellt ist, diese Schleimhaut wird natürlich versorgt durch Arterien im Körper, so wie alle unsere Organe versorgt werden, darüber bezieht die ihren Sauerstoff, ihre Nährstoffe und so weiter. Und wenn die Periode kommt, dann ziehen sich die Gefäße, die normal die Gebärmutterschleimhaut versorgen, zusammen und werden wieder entspannt. Die krampfen quasi immer wieder rhythmisch. Und dadurch passieren 2 Dinge. Das erste ist, die Sauerstoffversorgung wird unterbrochen. Das heißt, diese Schleimhaut kriegt keinen Sauerstoff mehr, stirbt daraufhin ab. Das heißt, wir haben da jetzt tote Schleimhaut. Und das zweite ist, durch dieses rhythmische Entspannen und Anspannen tritt Blut aus diesen Gefäßen. Und das Blut spült dann diese abgestorbene Schleimhaut aus der Gebärmutter durch die Scheide. Und das ist quasi das, was wir als Menstruationsblutung wahrnehmen. Einerseits die Schleimhaut und auf der anderen Seite das Blut, das eben diese Schleimhaut abspült.
Ah, okay, das sind 2 Sachen. Ich dachte, das ist... Also blutiger Schleim ist es ja auch, aber es ist vor allem, es sind 2 Dinge quasi und die vermengen sich
und
einfach nur miteinander.
Wenn man ganz am Anfang diese Schmierblutungen hat, in der App zum Beispiel, wenn man Schmierblutung eingibt, zählt das plötzlich nicht als die offizielle Periode. Das wird dann abgezogen. Und ich habe zum Beispiel, bevor ich schwanger war, immer die Schmierblutung als normale Blutung angegeben. Das hat meinen Zyklus verhauen und dadurch wusste ich nicht genau, wann mein Eisprung ist. Kannst du uns dazu was sagen?
Also, dazu muss man noch mal kurz in diese zweite Zyklushälfte gucken. Wenn das Ei dann quasi sich nicht einnistet in die vorbereitete Schleimhaut, dann ist eigentlich der nächste Schritt quasi, wenn das Ei gesprungen ist, dass im Ei, aus dem aus dem, in dem Eierstock bleibt, wenn das Ei gesprungen ist, die Hülle von diesem Ei zurück. Und die bildet den sogenannten Gelbkörper. Muss man sich nicht merken, aber was wichtig ist, dass dieser Gelbkörper das Progesteron bildet, also dieses zweite wichtige Hormon. Und wenn wir bluten, wenn also diese Gefäße, von denen wir gesprochen haben, anfangen, diese Kontraktionen auszubilden, also anspannen, entspannen, anspannen, entspannen, dann ist das Signal dafür der Abfall von dem Progesteron, dass dieser Gelbkörper irgendwann kein Progesteron mehr bildet. So, und wenn wir eine Zwischenblutung haben, ist es so, dass dieser Gelbkörper nicht richtig arbeitet. Der bildet nicht genug Progesteron. Und deswegen sagt der quasi vorher schon zu der Schleimhaut, okay, du musst dich abstoßen. Und dann kommt ein kleines bisschen was. Der Progesteronspiegel steigt aber irgendwann wieder. Und deswegen wird es nur als kurze Zwischenblutung wahrgenommen und ist eigentlich nicht die eigentliche Periode.
Crazy.
Das ist der häufigste Grund für so Zwischenblutungen.
Ja. Crazy.
Aber vor der Periode oder auch danach hat man ja trotzdem noch dieses quasi der Beginn, oder ne, obwohl der Beginn ist dann schon, es ist dann so bräunlich-rot und sehr flüssig, aber das ist, also dieses Bräunliche ist einfach nur, weil es alt ist oder weil es zu wenig ist? Oder?
Also wenn das so
braun und schmierig?
Ja, wenn das so bräunlich wahrgenommen wird, kann zwei Ursachen sein. Einfach, dass es viel Schleimhaut ist und wenig Blut. Also am Ende der Periode, wenn sich diese Gefäße nicht mehr so viel zusammenziehen und entspannen, dann ist es halt einfach nur noch die restliche Schleimhaut, die da noch hängen geblieben ist und die eigentlich tot ist. Manchmal kann aber auch altes Blut als braun wahrgenommen werden.
Stell euch einfach dazu ein Schnitzel vor und Spargel und dann die alte Schleimhaut.
Und sind diese Kontraktionen dann auch, sind das auch, was man als Schmerzen wahrnimmt? Als wie diese Regelschmerzen?
Ähnlich wie also Wehen übrigens, in der ganz kleinen Babyform.
Das wollte ich nämlich gleich noch.
Ja, in der Baby-Baby-Baby-Form. Es ist so, dass man nicht die Kontraktion von den Gefäßen wahrnimmt, aber was gleichzeitig mit den Gefäßen diese Anspannung und Entspannung macht, ist die Gebärmutter an sich. Und die ist ja eigentlich ein einziger Muskel. Und der wird immer angespannt, entspannt, angespannt, entspannt. Oh. Und das ist tatsächlich das, was wir als Schmerz wahrnehmen.
Ja. Ah, okay. Und warum tun... Also Baby, warum Baby ist es verändert nicht, sich der Schmerz oder die Periode so krass vor und nach einer Schwangerschaft? Also ich kann kurz von mir erzählen, ich hatte bevor ich schwanger war, so übertrieben schlimme Regelschmerzen mit Gliederschmerzen. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich eine Grippe und habe dann auch so pflanzliche Tabletten genommen und so weiter. Dadurch wurde es besser, die kann ich auch irgendwann mal empfehlen. Und irgendwann war ich schwanger, lol, und habe meine Tage ziemlich früh wiederbekommen, leider nach 3 Monaten. Und dann hatte ich krass, extrem schlimme Regelschmerzen. Also die kamen mit so krassen Schmerzen, mit wie Wehen, also so wehenartige Schmerzen im Bauch, dass ich ins Krankenhaus gegangen bin, weil ich nicht wusste, was da passiert. Und dann habe ich meine Tage bekommen. Und dann hatte ich die ersten 1, 2, 3 Tage nach meiner Schwangerschaft, die waren sehr stark. Und mittlerweile habe ich eigentlich keine Schmerzen mehr bei meinen Tagen. Das ist komplett vorbei. Also es hat sich komplett verändert. Was? Warum verändert sich der Körper? Echt? Warum ist das so mit durch die Schwangerschaft?
Das liegt ganz einfach am Hormonhaushalt. Also was du beschreibst, ist ganz, ganz typisch, dass nach dem Abstillen oder auch während dem Stillen kann die erste Periode ja auch wiederkommen, dass quasi die erste Periode nach der Entbindung oder die ersten Zyklen nach der Entbindung als viel heftiger, zum einen von der Blutung, zum anderen aber auch von den Schmerzen ausgeprägt sind, als man das von vor der Schwangerschaft gewohnt war. Also das ist was ganz Typisches. Warum das so ist, ist einfach ein ganz komplexes das Zusammenspiel von Hormonen. Der Körper muss erstmal wieder in den normalen Hormonhaushalt von vor der Schwangerschaft wieder zurückfinden. Und das macht er nie vollständig. Ne? Also da spielt zum Beispiel das Prolaktin, was ein wichtiges Hormon auch zum Stillen ist, eine ganz wichtige Rolle. Davon hat man einfach nach der Geburt noch viel im Körper, auch noch Monate nach der Geburt. Und das beeinflusst die Ausprägung der Menstruation ganz immens und macht beispielsweise, dass die Periode da einfach so unterschiedlich ist, als man das von vor der Schwangerschaft gewohnt war.
Okay, das ist wirklich krass, aber trotzdem nervt es mich. Und da frage ich mich auch, warum bekommen manche Frauen wie ich nach 3 Monaten ihre Tage und manche wie eine Freundin von mir gerade erst nach fast einem Jahr? Warum ist das so unterschiedlich? Warum? Es ist, warum ich?
Ich weiß. Ich glaube, die Frage kann ich gar nicht zur Befriedigung beantworten, weil das ist genauso, warum hat jede Frau eine unterschiedlich starke Periode? Ne? Das ist, hat einmal anatomische Gründe, wie sind wir gebaut, wie ist die Gebärmutter aufgebaut und zum anderen eben auch hormonelle. Und dann spielen natürlich auch so die Lifestyle-Faktoren eine ganz große Rolle. Also wie viel Stress hat man in dem Moment? Das beeinflusst auch immer, als wie ausgeprägt nimmt man das denn überhaupt wahr? Ja, oder welchen Stellenwert hat das gerade im Lebensentwurf? Ich finde immer diese Zyklus-Apps, die ganz viele verwenden, finde ich super. Ich finde, man sollte da ein Augenmerk drauf legen. Aber das führt natürlich auch dazu, dass man sich sehr stark auf dieses Thema fokussiert.
Das dachte ich auch schon. Vielleicht sollte man die einfach mal löschen. Wenn man immer PMS sieht, dann hat man halt auch PMS.
Du gleich immer mit dem Löschen.
Ich bin Löscher.
Oder du guckst dich da nicht
oder
rein.
Oder man guckt dich da nicht rein. Ja, aber ich bin dann auch so, dass ich reingucken muss. Ja, deswegen lösche ich es.
Ich finde es interessant, um seinen Körper kennenzulernen. Deswegen, ich finde es auch interessant, wenn man es einmal verstanden hat, dass man, dann kann man ja einfach das vernachlässigen, da immer nachzugucken, oh, ich habe jetzt gerade PMS, oh, ich muss mich ja vielleicht jetzt auch sensibel fühlen. Aber wenn es gar nicht so ist, dass man dann sich auch nicht so drauf versteift, sondern dass man auch genießt, wenn es irgendwie sich verändert und wenn irgendwie alles wieder entspannter wird. Also, ich bin mal jetzt gespannt, ob ich jetzt gerade noch so krasse Regelschmerzen kriege, weil ich hatte die ganz, ganz schlimm die letzten Monate und jetzt gerade, ich nehme jetzt aber auch CBD-Öl, also ich habe keine Ahnung. Es ist manchmal ja der Zyklus, entweder verändert sich der Zyklus oder es hilft wirklich einfach krass das CBD-Öl. Man merkt manchmal noch so unterschwellige Schmerzen, die jetzt kommen könnten, aber ob die dann ausbrechen?
Ich sage nein. Weißt du was? Wir glauben alle dran. Katrin auch. Wir sagen alle nein, die kommen nicht.
Ja, ich hoffe einfach auch sowieso, egal wie. Und warum müssen überhaupt Frauen das alles durchmachen? Das ist ja wohl überhaupt die größte Frechheit. Ey, manchmal frage ich mich wirklich, was da eigentlich falsch gelaufen ist.
Ja.
Bei wem auch immer. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass wir die Kinder gebären, dass wir jeden Monat irgendwie unsere Tage kriegen. So diese ganzen Schmerzen dieser Welt.
Ja.
Also und genau, stimmt. Eine Sache nur, dass ich habe mal die Kinderärztin gefragt, das finde ich eine ganz süße Geschichte, die ich auch immer gerne erzähle, die Kinderärztin gefragt, ob das wirklich stimmt, dass Jungs mehr Babykoliken haben als Mädchen. Und dann meinte sie, das fand ich super interessant, die Antwort, dass sie das gar nicht mal unbedingt glaubt, dass Jungen das häufiger haben als Mädchen, dass sie einfach, aber das kann gut sein, dass Jungen sich schneller beschweren über Schmerzen als Mädchen. Also, dass sie schneller schreien als das Mädchen würde das vielleicht, da würde es so ein bisschen untergehen oder man bemerkt es nicht immer als Kolik oder sowas. Und dass Männer bzw. Jungs einfach schmerzempfindlicher sind von Natur aus, weil Frauen ja auch aufs Leben gesehen viel mehr durchstehen müssen an körperlichen Schmerzen. Und dass sie deswegen, ja, keine Ahnung, dass es sein könnte, dass es also, dass es daran liegt.
Man will es gerne glauben, gell? aber ich bin
die Männer sind Mem.
Ich bin keine Pädiaterin, keine Kinderärztin. Das kann schon sein. Das ist auf jeden Fall ein spannender Ansatz. Ich fand es ganz interessant, was du davor gesagt hast. So, warum müssen wir das alles? Und da finde ich immer so interessant, so diesen Moment der Menstruation. Das hat ja auch was ganz Paradoxes, weil eigentlich wollen wir auch nicht drauf verzichten, weil wenn man gerade nicht schwanger werden will, dann ist das einfach auch eine tolle toller Indikator dafür, dass man in der im Zustand ist, den man vielleicht gerne hätte in dem Moment. Und ich finde es auch mal ganz interessant zu gucken, wenn die Periode unregelmäßig kommt, dann hat es ja häufig auch so Lifestyle-Gründe, vielleicht hat man gerade mehr Stress und dann mal auf sich zu schauen und zu sagen, was ist hier eigentlich gerade los mit mir und woran könnte das eigentlich liegen? Also es hat schon auch, es hat schon auch ein paar positive Effekte bei allem Schmerz und PMS und was so drumherum als negativ wahrgenommen wird.
Du meinst so einen direkten Indikator für, geht's mir eigentlich gut, pflege ich meinen Körper oder nicht?
Ja, genau.
So eine direkte Auswirkung.
Ja.
Ja, das stimmt natürlich. Ja, ey, und wir dürfen gebären, das ist auch mega krass und
heftig
und geil und stillen und so. Wir dürfen. Ja, reden wir sonst mal schön. Nein, aber es ist natürlich auch ein krasses Privileg. Also ich glaube, viele Männer sind da auch sehr neidisch drauf. Deswegen, das hat alles immer seine Vor- und Nachteile. Es ist natürlich mit Schmerzen verbunden, aber es ist ja auch eine seelische Wohltat.
Ja, und diese ganzen krassen Glückshormone, die haben dann halt auch nur wir. So. Man muss es positiv sehen. Das
ist unser natürliches Ecstasy.
Ja. Also meiner gehört auf jeden Fall zu denen, die sagen, sie wollten das unbedingt, wenn sie es könnten.
Ja.
Gebären?
Ja.
Meiner, ich sag extra meiner auch.
Meine.
Ich liebe mit meiner sagen. Also, Frage, und zwar, Ich liebe es, dass du immer gesagt hast, in der Regel. Das ist super witzig, dass du immer sagst, in der Regel. Das ist so krass lustig.
Wow.
Dann 2 bis 8 wow. Tage. Alter, welche Frau hat 2 Tage ihre Periode? Bitte meldet euch. Ich liebe euch.
Hatte ich.
2 Tage. Okay, aber hatte nach der Schwangerschaft. Nach der Schwangerschaft.
Nein. Nee, nach vor der Schwangerschaft. Echt? Natürlich. Also nicht, danach hatte ich ja aus der Hölle, meine Tage aus der Hölle habe ich ja seitdem. Aber vor der Schwangerschaft habe ich mein Leben lang die Pille genommen und ich hatte immer nur 3 Tage lang meine Tage und manchmal brauchte ich nur ein Stück.
Alter Kubacke. Vater, ich habe immer nur ein Stück.
Und ich habe keine,
Alexa ging an.
Ich habe nur positive. Wow, alter Vater und Alexa, hallo, was kann ich für Ihren Vater tun? Ich hatte nur 3 Tage, genau, ganz kurz und nur ganz wenig und ich hatte auch keine Stimmungsschwankungen großartig. Also bei mir war die Pille tatsächlich, also mein natürlicher Haushalt wäre viel intensiver, aber manchmal war das echt auch ein bisschen geiler, weil ich war mehr.
Aber um das kurz darzustellen, und das will ich auch unbedingt sagen, weil ganz viele Frauen und Laudinators und auch bestimmt Männer, nein, kein einziger Mann, auch das so kennt, ich habe auch nie. Also ich habe oft Klopapier einfach nur in die Unterhose. Muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ich finde Tampons scheiße, das ist voll. So manchmal so trocken und dann schiebt man das rein und dann hängt das so fest. Und ich habe mal als Teenager, als ich meine Tage ganz frisch hatte, aus Versehen mal 2 drin gehabt. Ich habe vergessen, eins rauszuziehen, hatte 2 drin. Und es hat so wehgetan, weil die weiter unten waren und nebeneinander und voll gefüllt. Und es hat so wehgetan. Und ich war nie Fan. Ich bin auch jemand, ich habe schon gerne mal Schmerzen beim Sex. Dazu sagt bestimmt Katrin auch gleich was. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes.
Wow.
Also
gerne mal.
Nee, mir tut es eher weh, wenn ich da was reinstecke. Und deswegen habe ich.
Ich habe schon gerne mal Schmerzen.
Kleben bei mir total, weil ich meine unteren, also äußeren, also inneren Schamlippen relativ lang, also sehr, sehr lang sind. Sehr lang.
Oh Gott, Julia.
Ich muss das ehrlich sagen.
Wow.
Damit alle sich abgeholt fühlen.
Nee, ist ja gut. Du hast nur, die Formulierung war so, als würdest du gern auch mal ein bisschen härter im Bett reingenommen werden.
Oh deswegen Gott, nein! So. Um Gottes Willen!
Ich habe auch gern mal ein paar Schmerzen im Bett.
Ja, so hat sich's echt angehört.
Achso, das meinte ich aber gar nicht. Also, ob es jetzt so ist oder nicht, sei dahingestellt. Ich wollte
nur noch mal erklären, warum wir hier einen kleinen Lachkrampf
gekriegt haben. Okay.
Das ist natürlich nicht schön, wenn du Schmerzen hast.
Nein, das ist gar nicht schön. Deswegen deswegen keine Tampons. Binden finde ich auch räudig. Periodenunterwäsche ist auf jeden Fall mein neuer Lifehack. Und diesen Cup, ich habe 2 Cups zu Hause. Ich habe den einmal rein und das Vakuum fand ich so gruselig, dass ich...
Hast du probiert?
Ich verschenke die. Ich werde es in die Geschirrspülmaschine packen. Den benutzen, den ich einmal drin hatte, werde die Geschirrspülmaschine packen und desinfizieren. Aber ich werde die auf jeden Fall verschenken und Periodenunterwäsche jedem empfehlen, weil das ist das Geilste auf der Welt. Aber was wollte ich jetzt eigentlich fragen? Schmerzen beim Sex.
Das ist jetzt ein ganz neuer Ansatz.
Ist das die Frage? Also,
ja.
Naja, wenn das so ein bisschen sticht, also vor allem nach der Schwangerschaft, hatte ich so ein krass stechenden Schmerz und ich glaube, den hatten viele Frauen.
Also die Frage bezieht sich speziell auf den Sex nach der Geburt?
Ja.
Mhm. Das ist so individuell. Da kommt es natürlich total drauf an, was für Geburtsverletzungen bestanden haben. Es ist ja so, dass häufig beim ersten Kind einfach eine Geburtsverletzung da ist. Das ist auch gar nicht weiter schlimm. Aber dass der in der Scheide oder am Damm, also am Übergang zwischen Scheide und After, ein bisschen was einreißt, das wird dann in einer kurzen lokalen Betäubung in der Regel versorgt. Verheilt auch super, weil das Gewebe einfach spitze durchblutet ist in der Zeit nach der Geburt. Aber das verändert manchmal eben auch die Anatomie der Scheide, ja, muss man einfach so sagen. Das kann natürlich sein, dass es am Anfang mal Schmerzen verursacht. Und man muss sich auch vorstellen, dass der Gebärmutterhals, der ragt ja in die Scheide rein, der bildet ja quasi das Ende der Scheide. Und aus dem ist das Kind ja letztlich, wenn man natürlich entbindet, rausgekommen. Und der verändert sich in seiner Anatomie auch nach der Geburt. Das heißt, er ist in den Monaten nach der Entbindung nicht direkt wieder so formiert, wie der vor der Schwangerschaft gewesen ist. Und auch so anatomische Veränderungen können mal dazu führen, dass es eher Schmerzen beim Sex gibt. Das kann ein Grund sein. Und was auch ein Grund sein kann, ist die hormonelle Situation. Wir kennen das tatsächlich sogar vom PMS, dass viele Frauen beschreiben, dass sie in der Zeit vor der Periode eher Schmerzen haben beim Sex. Und das liegt auch an der Hormonsituation während den Tagen, vor den Tagen quasi. Und das kann auch mal nach der Entbindung Grund dafür sein, dass es so einen stechenden Schmerz gibt. Fühlt sich das eher so, könnt ihr das lokalisieren? Ist das eher so im hinteren Scheidengewölbe, also eher im Unterbauch? Oder ist es eher an der Vulva?
Ich habe es mittlerweile nicht mehr, aber ich hatte auch einen Scheidenriss. Deswegen ist es wahrscheinlich deshalb so ein spitzer, stechender Schmerz gewesen.
Ja, das passt dazu.
Eine alte Wunde, die quasi geteasert wird.
Okay.
Ja, letztlich ist es eine Narbe dann in dem Fall, ne? Und es ist einfach anderes Gewebe als das Umgebungsgewebe.
Es geht ja jetzt gerade so krass diese neue Erkenntnis über die, oder was heißt neue Erkenntnis, das ist glaube ich gar nicht neu, diese anatomische Zeichnung und Darstellung der Klitoris. Mhm. Habt ihr das, also hast du ja bestimmt mitbekommen, klar, weil das jetzt gerade so ein Riesenthema wird, dass es ja immer irgendwie in der Biologie einfach nur als dieser eine Punkt irgendwie, als der G-Punkt beschrieben wurde. Und jetzt wird das erstmal so richtig auf, also als Zeichnung und als 3D-Modell quasi so visualisiert, wie das aussieht. Und das ist ja wirklich ein krass groß, also ist es ein Organ? Sagt man Organ?
Ja, es ist ein Organ.
Siehst du, dass ich nicht mal weiß. Es ist ein Organ halt so. Ja. Okay, cool. Ich wusste nicht, dass es ein Organ ist. Ich dachte, das ist einfach nur ein Punkt am Körper irgendwie. Und hinter diesem Punkt steckt einfach ein riesengroßes Organ. Und was, das sieht auch ziemlich abgefahren alienmäßig aus, muss man sagen. Also wie so ein Penis in der Frau drin.
Ja, halt das ist auch. Das ist witzig, dass du das sagst, weil also embryonal, also das Gewebe, ist genau das gleiche beim Mann wie bei der Frau. Ne? Also das, was beim Mann im Penis später die Eichel bildet, ist das, was bei der Frau später dieses Klitorisorgan bildet. Und es ist eben nicht nur diese kleine Klitorisperle, die wir so aus unserem Bio-Sexualkunde-Unterricht Abbildungen kennen, so da ist die Klitoris, viel Spaß, sondern das ist einfach...
Das ist die Spitze des Eisbergs.
Ja, ganz genau.
Krass, ey. Das wird das so auch umoperiert, wenn man eine Geschlechtsumwandlung hätte? Dass es dann quasi rausgeholt wird?
Ich kann es nicht sicher sagen. Ich war noch nie bei so einer OP dabei. Das macht man auch ganz, ganz selten. Aber man formt ja tatsächlich die Klitoris nach. Ich weiß, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das als ganzes Organ mit diesen Schenkeln, die ja jetzt erst seit nicht allzu langer Zeit bekannt sind, implantiert wird. Das ist so verrückt. Und ich habe in meinem letzten 24-Stunden-Dienst jetzt am Wochenende, habe ich so eine gynäkologische Fachzeitschrift gelesen. Es war nicht so viel los. Und dann habe ich da eine Werbeanzeige gesehen. Und es gibt jetzt tatsächlich, muss man sich mal vorstellen, 2020, das erste anatomische Modell, das korrekt die Klitoris nachbildet. Nein. Das man quasi für die gynäkologische Praxis und zur Aufklärungsarbeit kaufen kann. Und dafür haben die Werbung gemacht, ne, in dieser Fachzeitschrift. Ja. Und auf der einen Seite habe ich mich gefreut, weil ich dachte, wie geil, dass es das jetzt gibt. Auf der anderen Seite dachte ich, das kann nicht euer Ernst sein.
Was? Aber das kann doch gar nicht sein. War da einfach gar kein... Genauso wie ja auch gerade das nächste Thema, Medikamente, die auf Frauen zugeschnitten sind. So, es gibt alle Medikamente, die jemals getestet wurden, wurden immer nur an Männern getestet.
Das ist einfach unfassbar.
Dass es einfach komplette falsche Auswirkungen auf den weiblichen Körper hat, weil der ganz anders verarbeitet, weil die sind viel zu stark dosiert größtenteils. Wir haben unser Leben lang einfach eine Ibo 400 ist dann einfach wahrscheinlich way too much so für so einen kleinen Schmerz.
Ich habe jetzt eine Frage. Brennt mir auf der Lippe die ganze Zeit. Katrin und Fanny, könntet ihr euch vorstellen, mit mir einen Töpferkurs zu machen und die Vulva nachzuformen? Ja oder nein?
Die Klitoris. Die möchte ich gerne formen.
Ich wäre sofort dabei. Also ich bin spitze an der Drehscheibe im Töpfern. Ich war erst gestern im Kurs. Aber an der Drehscheibe lässt sich die Klitoris, glaube ich, nicht nachbilden. Da müssen wir schön kneten. Aber das kriegen wir hin.
Ja. Und meine mit den sehr, sehr langen inneren Schamlippen. Das wird sehr, sehr lustig aussehen. Die verlosen wir dann.
Du warst vorhin, Julia, übrigens bei 2 bis 8 Tage bei den meisten Laudinators die Menstruation. Das warst du vorhin angesetzt, wo du nicht mehr wusstest, worauf du hinaus willst. Weiß nicht, ob du dazu noch irgendwas sagen wolltest vielleicht?
Ich habe mir dazu aufgeschrieben, dass ich ganz gerne ohne alles verhüte. Und warum kommt die Periode bei manchen so früh und bei manchen so, warte mal. Genau, dass ich gerne ohne alles verhüte und wie viele Tage kann man eigentlich schwanger werden? Das wollte ich noch fragen.
Wie viele Tage im Zyklus?
Genau. Also ich glaube, das ist eine Frage für Leute, die noch kein Kind haben, die sowohl verhüten, um nicht schwanger zu werden, als auch verhüten, um schwanger zu werden. Mhm. Also das ist vielleicht eine Frage, die man für beide gut beantworten kann, weil manche wollen ja auf gar keinen Fall ein Kind, wie ich jetzt gerade zum Beispiel. Und manche wollen ja unbedingt ein Kind und wollen vielleicht wissen, was für Hacks es gibt.
Also, dazu müssen wir uns einmal angucken, wie fit und überlebensfähig die Eizelle und wie fit und überlebensfähig die Spermien sind. Und es ist so, dass wenn die Eizelle in den Eileiter gesprungen ist, und das ist tatsächlich auch der Ort der Befruchtung, wissen auch viele nicht, dass es nicht in der Gebärmutter stattfindet, sondern eben schon im Eileiter. Wenn die Eizelle da reinspringt, dann hat die so eine Überlebensfähigkeit von ungefähr 24 Stunden. Jetzt ist es so, dass die Spermien aber länger überleben können, nämlich bis zu 72 Stunden. Das bedeutet...
Ein Weibchen.
Ja, genau. Das bedeutet, dass man so... Man sagt 3 Tage vor bis 2 Tage nach dem Eisprung fruchtbar ist. Ne? Weil wenn die Spermien schon vorab in der Gebärmutter sind, also vor dem Eisprung, dann können die 3 Tage bis zum Eisprung eigentlich überleben. Aber die Eizelle, wenn sie einmal gesprungen ist, kann eben nicht mehr unendlich lange überleben. Und deswegen hat man dieses Zeitfenster von ungefähr 5 Tagen. In diesen Zyklus-Apps, und da darf man sich jetzt nicht wundern, ist ja dieser kritische Bereich um den Eisprung meistens weiter gefasst. Das liegt einfach daran, dass wir ja nicht 100%ig sicher sagen können, wann der Eisprung stattfindet. Und deswegen ist dieser Bereich meistens länger als diese 5 Tage, die eigentlich wissenschaftlich korrekt wären.
Ich finde schön, dass du wir sagst. Und damit meinst du uns wir. 3, bin mir sicher.
dazu habe ich eine abgefahrene Story. Ich habe gerade eine Freundin, Bekannte, die ist schwanger mit Zwillingen.
Zwillis!
Und die wurde... An 2 verschiedenen Tagen wurden 2 verschiedene Eier in ihrem Körper befruchtet. Die Zwillinge sind aus 2 verschiedenen Geschlechtsverkehren entstanden.
Das kann doch gar nicht wahr sein. Das kann nicht passiert sein.
Und gibt es das, Katrin? Ich habe es vorhin schon einmal angeteasert bei Katrin und sie meinte auch schon, das ist richtig absurd. Aber dazu wollte ich fragen, wie kann das sein? Wie kann dieses 2. Ei da überhaupt hinkommen?
Das ist total eine spannende Frage und interessant, dass die Ronja mir in unserem Podcast genau die gleiche Frage auch schon mal gestellt hat. Ich habe das Gefühl, diese Stories von mehreren Eiern, die befruchtet werden, gibt's häufiger, als es sie tatsächlich gibt. Ich finde es aber auch witzig.
Weil sie so krass ist.
Ja, aber die Frage ist doch auch, woher weiß sie das denn? Also,
na, das hat ihr der Arzt wohl bescheinigt, weil sie hat ja Zwillinge im Bauch.
Ja.
Und die hat eine Lesebrille auf, als er in Pulver geguckt hat.
Nein, aber die sind ja 2-eiig. Also heißt, da sind ja schon mal 2 Eier.
Ja, genau.
So, und
ja.
Anscheinend, also wahrscheinlich an der Größe des Babys können die vielleicht ja sehen, wie viele Tage die alt sind oder sowas.
Nee,
auf jeden Fall
Sinn.
Haben sie
können unterschiedlich wachsen.
Egal, sie haben ihr auf jeden Fall bescheinigt, dass sie aus 2 verschiedenen Geschlechtsverkehren diese Babys hat. Also das wird schon irgendwie in irgendeiner Form stimmen.
Also es kann in seltenen Fällen mal sein, dass innerhalb von einem Zyklus Eier zu unterschiedlichen Zeitpunkten springen. Ja, das einmal aus der linken Seite zum Beispiel und dann auch aus der rechten Seite. Und dann kann es natürlich auch sein, wenn das versetzt ist um ein paar Tage, dass es dann 2 befruchtete Eier gibt. Wenn die Spermien dann einmal das eine Ei befruchten, das nistet sich dann schon ein und ein paar Tage später gegebenenfalls das andere. Ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie man das danach im Ultraschall noch beweisen soll. Aber gehen würde es auf jeden Fall, klar.
Aber theoretisch ist es ja auch am Ende wurscht, weil es kann ja auch in einem Geschlechtsverkehr am Ende passiert sein. Du hast trotzdem einfach schon diesen super geringen Zufall, dass es 2 Eier... Oder passiert es häufiger, dass mal 2 Eier da im Eileiter sind? Nee.
Also ist es 2-eiige Zwillinge sind auf jeden Fall häufiger als 1-eiige und die entstehen ja...
Ah, genau, das war nämlich noch eine Frage. Das ist häufiger.
Mhm, ja.
Okay.
Und warum gehen immer alle davon aus, dass Zwillinge eine künstliche Befruchtung sind? Ich finde das immer fast schon eine Beleidigung. Oder es ist beleidigend gesagt. Ich finde, eine künstliche Befruchtung ist völlig legitim und auch gut, dass es sowas gibt. Ist ja voll schön, dass es sowas gibt. Aber dass es immer so bewertend gesagt wird, so, oh, Zwillinge, das könnte doch eine künstliche Befruchtung sein. Mhm. So, weil Menschen das vielleicht wissen? Oder warum sagen Menschen das manchmal so abwertend?
Ich glaube, weil also, rund ums Thema
ist das
Schwangerschaft.
Eine hohe Wahrscheinlichkeit, weil man dann viele Eier einsetzt oder warum?
Also man muss sagen, die Zwillingsschwangerschaften sind schon mit Fortschreiten der reproduktiven Möglichkeiten sind die steil angestiegen. Ne? Und das liegt einfach daran, dass wenn man künstlich befruchtet, dann setzt man ja quasi befruchtete Eizellen in aller Regel, es gibt auch andere Methoden, setzt man befruchtete Eizellen in die Gebärmutter ein. Und damit man eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit hat für eine Schwangerschaft, macht man das eben nicht nur mit einem, sondern mit mehreren. Und deswegen entstehen aus künstlichen Befruchtungen ganz häufig Mehrlingsschwangerschaften. Und und ich glaube, das wissen irgendwie einfach viele. Und ich weiß nicht, rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt wird ja so viel geurteilt von Leuten, die eigentlich nicht danach gefragt werden. Und das ist halt auch so ein Thema, so was, ihr habt es nicht natürlich hingekriegt, so ein bisschen, jetzt fühle ich mich besser. Ja. Ich glaube, einen anderen Grund gibt es eigentlich nicht.
Also wirklich, ich bin so froh, dass es sowas gibt wie künstliche Befruchtung und Kaiserschnitt, ganz ehrlich. Da können wir echt alle froh sein. Ja. Dadurch gibt es so viele tolle Kinder auf dieser Welt.
Ist es so, dass mit dem Alter das auch irgendwie steigt, dass man Zwillingsgeburten hat?
Nee, also es gibt eine genetische Veranlagung für Zwillingsgeburten. Da eher tatsächlich sogar noch über die mütterliche Linie als über die väterliche, soweit ich weiß. Aber dass es mit dem Alter die Wahrscheinlichkeit ansteigt, wüsste ich jetzt nicht.
Okay.
Bei uns gibt es in der Familie Zwillinge, deswegen war ich so. Aber selbst wenn ich sie bekommen hätte, hätte ich mich mega darüber gefreut.
Klar, ich wollte als Kind immer Zwillinge. Ich wollte als Kind immer Zwillinge haben. Immer.
Weil man es dann schnell hinter sich hat. Am besten Junge und Mädchen und zack.
Nicht, weil ich finde, es ist so was Magisches einfach. Ich finde es so krass schön, ja, wenn jemand
einen
Zwilling hat. Wie cool ist Mann. Das denn, ey?
Ich hätte selber gerne einen gehabt.
Verbundenen. Also klar, die ersten 2 Jahre sind bestimmt Arschjahre, aber danach hast du auf jeden Fall Kinder, die miteinander spielen, die sich miteinander beschäftigen. Das
die
ist ja
krasseste Verbundenheit der ganzen Welt haben.
Voll.
Mann, ey.
Voll.
Und wie viele Eier darf man
maximal einsetzen? Ich glaube, nach dem aktuellen Embryonenschutzgesetz sind 4. Ich bin mir aber nicht... Ja.
Es gibt ein Embryonenschutzgesetz.
Das ist...
Auch für die ganz Kleinen. Gibt dann auch einen ganz kleinen Embryo.
Ich bin mir aber tatsächlich nicht hundertprozentig sicher, das ist nicht so mein Fachbereich. Aber man muss sich auch vorstellen, dass so eine Mehrlingsschwangerschaft, die bedeutet halt auch immer Risikoschwangerschaft. Ja. Und deswegen sollten eben nicht zu viele Eier eingesetzt werden, weil wenn es dann halt bei allen klappt, Vierlinge ist dann halt doch nochmal ein anderes Thema.
Ja.
Wow,
das ist,
alles
eine Risikoschwangerschaft.
Das ist zum Beispiel ein Thema, das Alter. Also es gibt ganz verschiedene Gründe, warum eine Schwangerschaft eine Risikoschwangerschaft sein kann. Wer mal einen Mutterpass in die Hände gekriegt hat oder vielleicht sogar selber schon einen besitzt, der kann da mal reinblättern. Da gibt's eine Seite, da ist so runtergerattert, was man alles ankreuzen kann, was gegebenenfalls dann zu einer Risikoschwangerschaft führt. Ne? Das sind so ganz viele kleine Kästchen. Da gehört zum Beispiel das mütterliche Alter. Ich glaube, das ist heutzutage fast so der Hauptgrund für die Risikoschwangerschaft. Es sind aber auch Mehrlingsschwangerschaften. Es sind vor allem auch Medikamenteneinnahme oder Vorerkrankungen bei der werdenden Mutter, solche Dinge.
Rauchermütter. Okay, aber dann haben wir doch ganz gut alles durchgearbeitet. Es war sehr, sehr informativ, finde ich.
Wie durchgearbeitet? Meinst du, wir sind schon fertig?
Ja.
Ach so.
Naja, wir haben jetzt hier 1:20. Das ist schon mal eine ganz gute...
Okay, ich habe ja noch ein paar Sachen stehen. Wir haben die Hörerinnenfragen noch gar nicht, Fanny. Fanny würde gern Feierabend machen, Laudinators. Ich glaube, es ist halt 10:10. Deswegen würde Fanny, glaube ich, gerne den Laptop zuklappen. Aber wir haben ja noch einige Sachen.
Nur, dass wir ganz gut durch sind. Sag mal.
Gut.
Was du hast?
Ja, ich habe doch einige Sachen. Mann, wir haben doch die Hörerinnenfragen. Es geht noch um Geburten. Also Pille, Hormonfreiverhütung haben wir schon. So, also die eine Frage war, warum will man eigentlich Frauenärztin werden? Warum will man so viel Scheiden
Okay.
geben?
Wow, das ist noch eine wichtige Frage.
Das ist eine ganz legitime Frage. Man kann auch mal ein paar Sachen fragen.
Okay, ich habe 2 Antworten drauf. Die erste ist tatsächlich die Anzahl der Scheiden. Und ich sag's euch, das hat was mit mir gemacht. Ne? Ich habe tatsächlich ursprünglich gedacht, so eine Vulva sieht so aus, wie sie uns so im üblichen Standardporno oder irgendwie im Anatomiebuch präsentiert wird, ja, total symmetrisch, ja. Die inneren Schamlippen sind von den äußeren überdeckt, sind natürlich auch nicht größer als 1 Zentimeter und so. Und mal zu sehen, wie divers Vulven aussehen können, hat mich wirklich beruhigt einerseits und
geschockt.
Ja, naja, es wird einem ja schon transportiert, dass es unnormal ist, wenn es nicht so aussieht. Ne? Damit haben, glaube ich, viele auch junge Mädchen zu kämpfen mit dem Selbstbild, dass wenn das vielleicht nicht ganz symmetrisch ist oder nicht so aussieht, wie man das in den Büchern gezeigt bekommt oder diese typische Hollywood-Vulva, dann ist es falsch oder nicht schön oder sogar eklig oder anstößig. Und das finde ich schon irgendwie wichtig zu transportieren. Und es ist ja ähnlich wie mit diesem Trend, dass es da jetzt die Anatomie der Klitoris so viel gezeigt wird und präsent ist, auch in den sozialen Medien, ist es ja auch mit den Vulven. Und ich finde das eigentlich eine gute Sache, weil das einfach nur zeigt, dass es da eine Diversität gibt. Mhm. Aber das war nicht mein Grund, Frauenärztin zu werden, sondern ich finde es einfach ein unglaublich breites, spannendes Fach. Und ich finde es ganz toll, dass man eine Frau auch in allen Lebenslagen begleiten kann. Ne? Und sowohl in der Schwangerschaft, aber auch bei den Erkrankungen machen wir ja eigentlich als Frauenärztinnen, begleiten wir von Anfang bis Ende, von der Diagnosestellung über die OP, über die Nachsorge. Ich habe ganz viele Krebspatientinnen auch, die ich bei uns in der Klinik betreue. Und wenn man Frauen über einen langen Zeitraum betreut, dann finde ich das einfach irgendwie eine schöne Sache als Arzt oder Ärztin, weil man eine Beziehung zueinander aufbaut. Das ist in anderen Fächern ist es anders.
Sag mal, Katrin, wenn du jetzt ein Kind hättest, wie würdest du das Geschlechtsteil nennen, damit dein Kind weiß, was es ja, da genau. unten ist?
Boah, sagen, super schwierige
sagen
Frage.
Wir jetzt Vulva quasi.
Meint ihr vor allem
Vulva
bei Mädchen?
Wie?
Meint ihr vor allem bei Mädels, oder?
Mhm. Naja, wenn man unseren Jungs jetzt erklären würde, guck mal, das ist Mama, die hat hier eine Vulva und das ist Papa, der hat einen Penis oder so. Also was? Wie würdest du es bezeichnen für dein Kind?
Ich würde Vulva sagen, tatsächlich.
Ja, ist eigentlich ja dann das Richtigste, ne? Also bei Scheide ist ja dann nicht richtig.
Scheide ist eigentlich richtig,
einfach
durch,
ne? Das müssen wir jetzt einfach so machen, auch wenn uns alle im Kindergarten dann blöd angucken. Wir müssen es einfach machen, weil es richtig ist.
Das ist das einzig Richtige.
Deine Mama hat Vulva-Lippen.
Guck dir diese wunderschöne. Nee, ja, das ist eine Vulva. Das muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ne? Das sollte man auch im Schulunterricht ganz anders beigebracht kriegen. Ich weiß gar nicht, ob das da schon so ankommt.
Absolut. Also ich hoffe, dass mit der ganzen Debatte, die es jetzt gerade um das Thema gibt, dass das auch Einzug findet in alle pädagogischen Einrichtungen.
Ja, hoffentlich, ey. Das ist so rückschrittlich teilweise, also so hinterwäldlerisch, was an Informationen rumgeht. Oder auch generell Sexualunterricht, das ist auch echt, glaube ich, grottig.
Ich glaube, das ist ein gutes Feld. Ich glaube, es gibt bald immer mal lauter Sexualunterricht. Wir gehen an Schulen, Fanny. Wir beide gehen an Schulen und wir klären die Kinder auf. Aber so, wie wir das wollen.
So, mit Halbwissen. Mit Halbwissen einfach.
So, pass auf, wir machen jetzt noch vier Hörerinnenfragen einfach, okay? Ich habe jetzt vier rausgesucht, dann geht's flott. Zack, zack, zack. Und dann geht's ab in den Feierabend.
Los.
Für alle. Für auch die Laudinators. Und zwar, erste Frage: Ab wann kann man das Geschlecht des Kindes wirklich erkennen?
Ich würde behaupten, es kommt auf die Kompetenz des Frauenarztes an. Aber also ab der 15. Woche sollte man es erkennen.
Für alle, die noch nie schwanger waren, die Wochen sind immer verwirrend. Also rechnen wir ganz kurz zusammen die Viererreihe. 4, 8, 12, 16. Also vor dem vierten Monat.
Oder im vierten Monat.
Im vierten Monat.
Ja, also in aller Regel sieht man es, das habe ich schon wieder in aller Regel gesagt, ne? Sieht man es auch schon früher.
Perfekt. Das ist dein Beruf, das musst du jetzt immer so sagen.
aber es kommt natürlich auch auf die Position des Babys an. Also wenn die ganze Zeit die Beine verschränkt sind und der Po nach hinten gedreht, dann wird es schwierig. Aber man hat eine gute Chance um diese Woche rum.
Dann habe ich auch ein paar Fragen gerade schon gelöscht, weil wir die schon oben beantwortet haben. Voll geil. Plazenta-Geburt, warum weiß man das als Frau vorher nicht so richtig? Wie kann man sich da als Frau vorbereiten? Was ist eigentlich eine Plazenta-Geburt?
Also die Plazenta-Geburt wird auch als Nachgeburt bezeichnet. Und das ist so, dass nachdem man bei der natürlichen Entbindung das Baby auf die Welt gebracht hat, so eine halbe Stunde bis eine halbe Stunde nach der Geburt sollte die sogenannte Nachgeburt erfolgen. Und es ist so, dass der Mutterkuchen, also die Plazenta, das ist, worüber das Baby ernährt wird, und die Nabelschnur den Mutterkuchen mit dem Baby verbindet. Und wenn das auf der Welt ist, dann ist die Nabelschnur ja noch am Kind, wenn es noch nicht abgenabelt ist. Und wenn man die Nabelschnur jetzt verfolgen würde in die Gebärmutter, dann hängt da eben noch der Mutterkuchen, also die Plazenta. Und das muss noch aus der Gebärmutter raus. Das findet, glaube ich, bei vielen Gesprächen einfach nicht statt. Da fehlt die Aufklärung auch. Deswegen wissen das viele Frauen nicht. Und es ist, ich weiß nicht, wie ihr es empfunden habt, aber das ist einfach nochmal wie eine ein bisschen schwächere Geburtswehe. Und daraufhin folgt dann dieser Mutterkuchen. Der ist super weich, deswegen ist das eigentlich auch nicht mega schmerzhaft, wenn der kommt.
Kein Kopf mehr, ja.
Ja, genau.
Aber tatsächlich ist das trotzdem, also das Gute ist ja, nach den 1 Milliarde Wehen, die man dann hatte, ist es nur noch diese eine. Und ehrlich gesagt, vorher dachte ich auch immer, Mann, warum redet da keiner drüber? Warum erklärt mir das keiner? Warum wird da so wenig drüber gesprochen?
Das denkt man echt
Weil man
nur
weiß
vorher.
Das ja wirklich nicht.
Ja.
Das denkt man. Und wenn man dann drin war, dann denkt man so, ja, okay, es wird einfach auch vielleicht nicht so drüber gesprochen, weil
Ist nicht so wichtig.
In dem Moment so viele andere Sachen, genau, weil es wirklich, also klar, es ist nochmal eine Wehe und die drücken da auch auf deinen Bauch dann nochmal rum, um das dann so ein bisschen irgendwie manchmal doch rauszukriegen, falls das nicht rauskommt und so weiter. Und das ist schon nochmal ein ganz schönes Gerüttel so, aber ehrlich gesagt hat es jetzt auch nicht nochmal so krass wehgetan. Bei mir hat es jetzt nicht so krass wehgetan und deswegen dachte ich dann so, ja, okay.
Also ich kann mich auch nicht so richtig daran erinnern. Also ich
man
erinnere mich,
es auch ein bisschen.
Ich sage immer, das ist ein bisschen wie Flubber. Flubber, den Film von mit Robin Williams, kennt ihr den? Es war einfach nur so. Es ist so rausgeflabbert. Es ist kein Kopf mehr. Es ist keine Schulter mehr. Es ist einfach nur. Du hast das Baby im besten Fall, wenn du Glück hattest oder wenn es okay gelaufen ist, hast du das Kind ja eigentlich schon auf dir. Oder es liegt sogar schon auf Papa. Und dann kommt wobei ist die Nabelschnur dann schon ab? Ich weiß gerade gar nicht mehr so genau.
Das ist ganz unterschiedlich.
Es ist unterschiedlich. Okay. Mhm. Es fällt mir gerade ein, dass mein Freund die Nabelschnur zerschnitten hat.
Ein Wunder. Ja, voll. Bei mir meinten sie auch zu Hannes, vorher im Geburtsvorbereitungskurs bei Karin, meinte Karin, dass man ganz doll schneiden muss, weil die ist relativ stark und kräftig. Und Hannes hat noch ganz krasse Erinnerungen. Das erzählt er heute noch, dass er dann richtig sich so mit voller Wucht so an die Schere gemacht hat und dann so richtig doll durchgeschnitten hat. Und dabei ging das gar nicht so schwer, wie er dachte. Und dann ist das da überall rumgespritzt und so. Und alle so, oh, ganz ruhig, ganz ruhig.
Geil.
Und er so, ich dachte, das geht viel schwerer.
Das ist krass, wenn man einmal was gesagt bekommt.
Aber das ist auch voll toll für die Papas, wenn die halt irgendwie auch mal wirklich was machen können. Die Stunden davor kann man irgendwie außer Wasser anreichen und irgendwie Händchen halten, ist man nicht so wirklich beteiligt. Und das ist dann natürlich das große Finale, ist ja klar.
Ja. Total, das ist die Zielschnur, die dann durchgeschnitten wird. Eigentlich sollten das Mütter machen dürfen auch, weil die haben ja die ganze Zeit gedacht. Also die Männer auch, aber die Mütter mehr. Die Mütter mehr.
Aber es gibt jetzt bekommst du gerade von einer Hörerin eine kleine Nachricht, so dass sie es selber gemacht hat.
Ja, stimmt. Ey, das irgendwie, vielleicht beim zweiten mache ich es.
Ey, so. Und so Katrin, nämlich. Ich habe noch eine abschließende Frage. So. Du hast ja noch kein Kind. Wie stellst du dir deine Geburt vor? Du bist die bestimmt schon einmal durchgegangen.
ganz schwierige Frage. Ich glaube, der große Nachteil, wenn man vom Fach ist, ist, dass man nicht so unbedarft in die Geburt reingehen kann, wie viele andere Frauen das können. Ich habe jetzt vor 7 Monaten meine Schwägerin entbunden und habe meiner kleinen Nichte auf die Welt geholfen. Nein. Und es war ein total tolles Erlebnis. Und was ich an der Geburt so bewundert habe, war einfach, wie sorglos meine Schwägerin in diese Situation gegangen ist. Und in dem Moment habe ich gedacht,
weil du
das werde ich nie haben.
Wie cool.
Ja, ich werde es leider nie haben. Und trotzdem habe ich natürlich den Vorteil, dass ich mir vertraute Menschen nehmen kann, die mich da begleiten, weil ich einfach Kolleginnen auch als Freundinnen habe und natürlich auch Hebammen als Freundinnen habe. Und deswegen stelle ich mir das eigentlich als sehr geschützten Raum vor. Und das ist, glaube ich, schon mal ein Riesenglück, das andere vielleicht gar nicht haben.
Ja, das stimmt. Das klingt auch echt. Also ich glaube auch, du wirst da nicht abgeklärt, aber du wirst halt voll wissen, was dich erwartet. So.
Am Ende sagst du allen, was sie machen sollen.
Ja, genau. Da habe ich auch ein bisschen Sorge, dass ich dann alle rumkommandiere.
Ja, wir mal. Jetzt mach das aber sofort. Aber besser. Ganz anderer Ton als sonst. Aber die Frau Dr. Katrin hat halt aber einen schweren Ton. Also.
Aber tatsächlich ist es so, dass ganz spannend, dass Geburtshelfer, egal jetzt ob Ärzte, Ärztinnen oder Hebammen, häufiger sich für die für den Wunschkaiserschnitt entscheiden, weil die einfach schon so viele Pathologien und schlechte Verläufe auch gesehen haben in ihrem Berufsleben, dass die Angst einfach größer ist, ne, vor der natürlichen Geburt.
Crazy. Ja. Ach, das hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass man gerade dann weiß, dass es ja alles möglich ist. Also weißt du, dass man eher so entspannt rangeht und sagt, ja, ist schon schaffbar. Also ich habe jetzt so viele Geburten gesehen, gemacht und irgendwie miterlebt, das ist schon, aber krass, okay.
Okay, und dann noch eine abschließende, Frage für alle, die sich immer wundern, warum muss bei der Geburt ein Arzt oder eine Ärztin dabei sein? Weil es gibt ja auch Geburtshäuser oder Hausgeburten und da sind natürlich keine Ärzte oder Ärztinnen dabei.
Also rechtlich muss das nicht so sein. Ich darf die Frau im Gegensatz zur Hebamme nicht alleine entbinden. Also eine Hebamme muss bei der Geburt dabei sein, aber der Arzt oder die Ärztin muss nicht bei der Geburt dabei sein. Warum ist es in der Klinik so?
Ohne Hebamme.
Bitte?
Das darf gar nicht ohne Hebamme, das wusste ich zum Beispiel nicht.
Also wenn es in einem Geburtshaus oder in der Klinik stattfindet, dann dürfte ich das als Arzt das eigentlich nicht alleine machen, sondern da muss eine Hebamme dabei sein. Natürlich gibt es auch Hausgeburten oder Frauen, die gerne alleine entbinden möchten. Das empfehle ich nicht, das gibt's aber. Und das ist natürlich jetzt nicht rechtlich verboten. Ja. Und warum wir bei der Endphase der Geburt dazukommen, ist einfach, weil das die Phase ist, in der es die meisten Pathologien geben kann. Ne? In aller Regel geht da alles gut, aber da kann es eben mal zu einer verstärkten, in aller Regel, es kann aber auch mal zu einer verstärkten Blutung kommen oder in Häusern, in denen kein Kinderarzt dauerhaft anwesend ist, ist es einfach wichtig für die Erstversorgung des Säuglings, weil da die Hebamme nicht so in dem Maße ausgebildet ist, wie wir das als Ärzte oder Ärztinnen sind. Mhm. Und ja, und deswegen sind wir da bei der Geburt in der Endphase dabei oder eben vorab, falls es Dinge gibt, die nicht nach Plan laufen. Mhm.
Ja, cool. Katrin, Frau Dr. Katrin, wir ziehen unseren
Frau
kleinen
Dr.
Hut.
Dr. Katrin.
Wir ziehen unseren kleinen Hut. Wenn diese Folge rauskommt, bist du safe sowieso schon. Frau Dr. Professor Matt.
I hope so.
Matt.
Matt.
Matt. Mit der Matt-Igel.
So nämlich. Ja. Vielen Dank. Was soll ich sagen?
Schön war's.
Es hat Spaß gemacht, ja.
Ja, sehr schön. Dankeschön, dass du gekommen bist.
Ans Mikro.
Oder auch
Sexualverkehr. Oder so getan. Du hast nur so getan, als wärst du gekommen.
Hast du können wir auch noch eine Folge drüber machen. Ihr müsst mich nur wieder einladen.
Über was? Über Sex?
Ja, klar.
Sex.
Katrin, wir kommen auf jeden Fall nochmal auf dich zu. Da kannst du Gift draufnehmen. Da kannst du CBD-Öl draufnehmen.
Das ist so ein mittelalterliches Sprichwort auch, ne? Da kannst du Gift draufnehmen. Ja. Da lese ich mal, wo das herkommt.
Das liest jetzt Fanny. Fanny liest jetzt, wo das Sprichwort herkommt. Katrin legt sich jetzt ins Bett und kann einschlafen, ohne dass alle 2 Stunden ein Baby weint. Und wir freuen uns darauf. Katrin, wir melden uns sicher nochmal bei dir. Wir machen nochmal eine Folge. Und die Daudinators, die rezensieren jetzt diese Folge bei Apple, folgen uns auf Spotify, auf RTL Now und wo noch? Auf
ich bin schon ganz
Podimo und gut. Und auf Instagram. Ciao.
Tschüss.
Ciao.